Webnet Snacks, dein Online-Marketing-Podcast für zwischendurch. Bei uns bekommst du Tipps, Tricks und Insights rund um die Online-Marketing-Welt in Snacklänge. Mit dem weltbesten Hosts Inga Frommhagen und Nico Lobis.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Webnet Snacks, unserem feinen und geschmackvollen Podcast. Wir sprechen heute über die Webseite, genauer gesagt über UX, also User Experience, und CROW, also Conversion Rate Optimierung. Wie gehabt bin ich nicht alleine hier. Mit am Start ist Vanessa. Du leitest bei uns im Unternehmen das UX und CROW Team, sorgst also dafür, dass unsere Kunden bedienbare und performante Webseiten bekommen. Schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Nico, danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
Jeder, der beispielsweise ein Ladengeschäft oder ein Servicebüro betreibt und Kunden empfängt, wird sich mit Sicherheit bemühen, dass sich die Kunden dort A, wohlfühlen und B, auch zurechtfinden. Also sie sollen ja irgendwas machen. Ja, sie sollen die Kasse finden, sie sollen vielleicht die Informationstheke finden und das Ganze einfach und schnell. Niemand würde irgendwelche Hindernisse, die da im Weg stehen, einfach stehen lassen und sagen, ja, der Kunde findet schon drumherum. Im Internet passiert das aber immer mal wieder. Also es gibt haufenweise Shops, die, ja, wo man denkt, warum kann man das nicht besser machen? Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen, dass sich das ändert. Und das ist heute unser Thema. Bevor wir inhaltlich starten, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Lust auf regelmäßiges Online-Marketing-Futter habt, dann abonniert einfach diesen Kanal und wir versorgen euch alle 14 Tage mit neuem Input. Starten wir mit einer kurzen Definition. CROW und UX, UX und CROW, es gibt viele Buzzwords, die da so durch die Gegend wabern. Was bedeutet was?
Ja, genau. Usability ist noch so ein drittes Buzzword, was in dem Zusammenhang gerne fällt, was bei uns auch in der Agentur immer mal wieder fällt. Also auch wir sind da nicht so trennscharf. Der eine sagt so, der andere sagt so. Ich trenne die drei aber ganz gerne. Usability ist im Prinzip die reine Bedienbarkeit einer Seite. Also da geht es erstmal darum, wenn ich einen Button klicke, dann soll was passieren. Wenn ich einen Dropdown öffne, dann soll was passieren. Also die Website soll grundlegend bedienbar sein. Das ist eigentlich so Usability. Dann gibt es die User Experience und da geht es auch genau um das, um die Experience auf einer Seite, um die Erfahrung, um Erlebnisse. Also es ist so ein bisschen der Wow-Effekt und dadurch auch deutlich abgegrenzt von der reinen Usability. Und dann gibt es noch das Thema CROW, Conversion Rate Optimierung. Fällt da auch irgendwie alles so mit rein, aber auch da, der Name sagt schon wieder, Fokus ganz klar auf den Conversions. Da muss eine Seite nicht nur funktionieren, da muss sie nicht nur toll aussehen, gute Erlebnisse bieten, sondern am Ende natürlich auch irgendwie konvertieren. Da soll schon jemand kaufen, da soll jemand anfragen und das steht konkret im Fokus von der Conversion Rate Optimierung.
Okay, die Definition haben wir jetzt einmal geklärt. Ich selber komme aus dem Performance-Bereich. Also bei mir im Team sorgen wir dafür, dass mit Werbebudget, was manchmal gar nicht so niedrig ist, dass wir aus unterschiedlichsten Kanälen relevante Nutzer auf die Seite bekommen. Und das schaffen wir auch. Ja, aber teilweise werden wir dann vom Kunden mit Landingpages konfrontiert. Ja, unbedienbar, ausladend, irgendwie einfach nicht nutzerfreundlich. Und das alleine ist schon konträr zu dem, was ich so als Mantra vor mir hertrage. Die Conversion findet auf der Seite statt. Wir können noch so viele Nutzer auf die Seite schaufeln. Wenn die nicht konvertiert, dann wird das alles nichts. Was sind so deine Top 3 Fails, sagen wir mal, die dir so in der täglichen Arbeit immer und immer und immer wieder über den Weg laufen?
Also ich habe einen Fail, der mir im Privaten immer und immer wieder über den okay, Weg läuft.
Geht auch.
Den nehme ich jetzt mal ganz gerne. Das ist der Preisfilter in Online-Shops. Und zwar speziell in der mobilen Variante habe ich häufig so einen Schieberegler, den ich bedienen kann, wo ich meinen Preis mit festlege. Und mir fällt das ganz speziell auf bei Zalando, betrifft aber auch viele andere Online-Shops. Die haben eine echt riesige Range an Produkten. Wenn ich da ein Kleid bestellen will, gibt es Kleider für 8 Euro, es gibt aber auch Kleider für 5.000 Euro. Das heißt, ich muss diesen Filter auf jeden Fall bedienen. Ich habe bei Zalando aber nicht die Möglichkeit, einfach zu sagen, ich hätte gerne ein Kleid von 30 bis 50 Euro, sondern die zwingen mich, diesen Schieberegler zu bedienen. Und dadurch, dass die Preisrange aber so riesengroß ist, muss ich mit meinem Daumen einen wirklich ganz kleinen Bereich treffen, um 30 bis 50 Euro einzustellen.
Und klappt?
Das klappt nie.
Okay.
Das klappt nie. Es landet immer bei 45 Euro, 80 Euro, 35. Also ich hovere immer so drumherum. Und das Ding bei Zalando ist halt aber auch, die haben 5000 Kleider. Also wenn ich mich drauf einige, gut, dann nehme ich halt 30 bis 60 Euro. Dann habe ich automatisch so viel mehr Produkte, dass es auch wieder nervt. Das finde ich furchtbar. Das ist ein typisches Beispiel, was viele Seiten betrifft. Und beim Thema Usability ist es dann so, dieses eine Problem wird nicht dazu führen, dass ich die Seite verlasse. Da gehe ich noch nicht weg von Zalando. Aber wenn ich das eine Problem habe und dann habe ich noch langsame Ladezeiten und dann klicke ich und es passiert nichts. Oder ich klicke und in der Zeit baut sich schon die Seite ganz anders auf. Dann habe ich da geklickt, wo ich nicht klicken wollte. Irgendwie wann komme ich an den Punkt, wo das fast zum Überlaufen kommt und dann habe ich ein Problem. Und dann haben vor allem die Websites, Online-Shops ein Problem, die ein relativ generisches Produktsortiment haben. Denn mein Kleid kann ich auch woanders kaufen. Da muss ich nicht zu Zalando für. Das ist ein ganz typisches Ding, also dass man Usability, User Experience aus den Augen lässt und sich dann auch gar nicht so richtig bewusst darüber ist, was das alles bewirken kann. Das ist auch ein guter zweiter Punkt, sich nicht bewusst sein. Betriebsblindheit ist ein Riesending. Also ich habe ganz, ganz häufig schon Aussagen gehört, ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Nutzer das brauchen würden. Ich glaube nicht das. Ich habe nicht den Eindruck, dass. Das ist oft darauf zurückzuführen, dass die Leute natürlich sehr, sehr vertraut sind mit ihren Websites, mit ihren Produkten. Die brauchen keine detaillierte Produktbeschreibung. Die wissen, wie das funktioniert. Die brauchen vielleicht nicht 3 Minuten, bis sie sich auf der Website zurechtfinden. Die wissen ganz genau, um das Kontaktformular aufzurufen, muss ich an der Stelle dahin klicken, dann ein bisschen runterscrollen, auf den Button klicken und dann komme ich zum Kontakt. Das weiß natürlich jemand, der zum ersten Mal auf der Seite ist, nicht. Und das ist aber ein Thema, worüber sich viele nicht bewusst sind. Also einfach mal einen Schritt zurücknehmen und die Seite versuchen, aus dem Blickwinkel des Nutzers zu betrachten. Ja, und dann habe ich eben schon gesagt, so Äußerungen wie ich denke nicht, ich glaube das, sind alles Bauchgefühle. Und da verlassen sich manche Leute lieber drauf als andere. Im Marketing werden ganz, ganz viele Entscheidungen auf Basis von Bauchgefühl getroffen. Das tut uns natürlich weh als Online-Marketing-Agentur, denn der große Vorteil in unserem Bereich ist, dass wir ganz, ganz viele Sachen messbar machen können und die wollen und müssen wir messbar machen, damit wir auch im Bereich Conversion-Rate-Optimierung, Usability, damit wir da Entscheidungen treffen können, die tatsächlich dann auch einen Impact haben, die Verkäufe zum Beispiel steigern. Also das sind so 3 Themen, die mir einfallen, die mir tatsächlich häufig begegnen, wo die Leute gerne mal ran können, ja.
Okay, ja, das ist sehr, sehr, sehr eindrucksvoll beschrieben. Wenn man das alles zusammenfasst, ist der Kern des Problems eigentlich, man betrachtet das quasi von hinten durch die Webseite und denkt, es ist alles total cool, aber man muss sich einmal auf die andere Seite begeben, quasi den Cache löschen. Alle Cookies, die man gesetzt hat, alles, was man so weiß, einfach mal weglassen und schauen, ob die Seite dann immer noch cool ist. Ob der Preisregler dann immer noch geil ist, ob das Kontaktformular immer noch zu finden ist. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, aber das ist ja dein Job oder der Job deines Teams. Welche Möglichkeiten haben wir, das zu machen?
Also wir haben eine echt nicht kleine Produktpalette, sage ich mal, Dienstleistungspalette in dem Bereich. Und ich glaube, dass es vielen Leuten, die an Conversion Rate Optimierung denken, auch gar nicht so richtig bewusst. Da also bekomme ich auch immer noch Fragen, so soll der Button rot sein, soll der Button grün sein? Das ist häufig komplett egal, ob er dann blau oder lila oder welche Farbe auch immer hat, das ist nicht entscheidend. Entscheidend sind andere Dinge und was man im Minimalfall mal machen kann und was auch eigentlich jeder zu Hause, wollte ich gerade sagen, aber gerne auch am Arbeitsplatz mit der beruflichen Website mal machen kann, ist ein Crow-Check. Also auf die Seite schauen, das ist im Prinzip dann auch das, was wir machen, unser Expertengutachten. Wir gucken auf die Seite, wir überlegen uns, wer ist die Zielgruppe, was wollen die, mit welchen Bedürfnissen kommen sie auf die Seite und wie leicht ist es, dieses Bedürfnis zu stillen. Wenn ich mein Kleid kaufen möchte, wie finde ich die Kategorien? Gibt es gute Preisfilter, andere Filter? Ist es leicht, das Produkt in den Warenkorb zu legen? einfach mal diesen Prozess durchlaufen und so einen Check machen. Das ist das Minimum. Was wir dann ergänzend sehr gerne immer noch machen, ist Nutzerverhalten aufdecken. Das kann ich machen mit einer Datenanalyse. Ich kann in Google Analytics zum Beispiel schauen, wie sind die Absprungraten, was sind meine Top-Seiten, welche Verweildauer habe ich, wo kann ich mir einen Funnel zusammenbauen und gucken, wie bewegen sich die Nutzer auf der Seite, wo springen sie ab, wo habe ich eine Schwachstelle. Wir machen Heatmap-Analysen, indem wir visuell sehen können, wo wird auf einer Seite am meisten geklickt, wohin wird gescrollt. Wir können uns da auch ergänzend Recordings ansehen, also wirklich Videoaufzeichnungen von Nutzern, von ihren Mausbewegungen und mal gucken, wie bewegen die sich eigentlich, um auch zu schauen, klicken die dahin, wo ich sie gerne hätte, scrollen die zu der Information, die mir wichtig ist, zu übermitteln, oder wird das alles gar nicht wahrgenommen? Und da kann ich da natürlich entsprechend drauf reagieren. Wir machen auch Nutzerumfragen. Das liegt eigentlich auf der Hand, ist aber gefühlt auch eine recht versteckte Leistung. Wenn ich mich frage, wo drückt denn eigentlich der warum wird bei mir nicht gekauft? Ich kriege richtig viel Traffic über Anzeigenwerbung und dann bekomme ich aber keine Verkäufe. Woran liegt denn das? Das ist ein ideales Beispiel, um einfach mal die Nutzer zu fragen, um einfach mal eine Umfrage zu starten, kleines Pop-up auf die Seite zu setzen und zu fragen, lieber Nutzer, warum bist du auf unserer Seite? Welche Produkte suchst du? Findest du alle Informationen, die du benötigst? Gefällt dir das Produktsortiment? Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten zu fragen und da die Informationen rauszukitzeln, was muss ich an meiner Website oder vielleicht an meinem Produktsortiment verbessern, damit diese Käufe, die gerade ausbleiben, dann tatsächlich auch reinkommen. User-Test-Analysen führen wir gerne durch, ist ein ähnliches Spiel, aber sehr, sehr viel fokussierter. Also das läuft nicht über ein Pop-up, sondern über tatsächliche Testnutzer, die wir einladen zu einem Test. Die bekommen dann die konkrete Aufgabe, such dir ein Kleid aus und kauf das und bitte rede dabei und erzähl uns, was dir gut gefällt und auch was dir nicht gut gefällt. Und das ist auch sehr augenöffnend, weil an der Stelle genau dann zeigt sich nämlich, dass der neue Nutzer nicht weiß, wenn ich da klicke und dahin scrolle und dann etwas öffne, dass er da sein Kleid findet, sondern dass es auf dem Weg dahin schon noch ein paar Baustellen gibt. Und die Leute sagen dann auch, das ist aber total dumm gelöst hier, da finde ich ja gar nichts. Und das ist eine echt schöne Möglichkeit, um ganz gezielt sich einen Prozess mal rauszupicken und den dann natürlich im Nachgang auch zu optimieren. Und wenn man das Ganze ein bisschen größer denken möchte, dann setzt man da ein AB-Testing drauf. Also dann haben wir jetzt mit den ganzen Sachen, die ich erzählt habe, und ich weiß, es sind einige, habe ich da schon eine gute Analyse gefahren, habe eine gute Idee davon, was ich alles verbessern könnte, welche Maßnahmen es geben könnte. Und die kann ich dann einfach mal AB-Testen. Dann kann ich auch den Button mal rot und mal grün machen, aber wahrscheinlich sollte ich eher mal gucken, wie wirkt sich das aus, wenn ich weitere Filter einbinde? Ist das hilfreich? Wird da mehr gekauft? Ja oder nein? Wenn ja, behalte ich das bei und starte mit dem nächsten Test und nähere mich dann schrittweise immer so der perfekten Website an.
Okay, ja, das ist wirklich eine Menge. Man müsste eigentlich jetzt davon ausgehen, wenn Kunden zu euch kommen, dass sie schon so ein eigenes so ein Gefühl dafür haben, wir sollten hier mal drauf gucken, wir sollten mal die Perspektive wechseln, um die Seite zu verbessern. Wie ist denn das, wenn die solche Ergebnisse bekommen? Also du hast gerade gesagt, so diese Audioaufnahmen, ja, dann sagt ein Nutzer, das ist aber wirklich doselig gelöst hier. Wie reagiert denn so ein Nutzer, ein Kunde darauf, wenn er plötzlich mit solchen Wahrheiten konfrontiert wird, wo er eigentlich dachte, ich habe eine coole Seite?
Ja, von bis. Okay. Also sehr persönlichkeitsabhängig natürlich. Manch einer fühlt sich ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt, reagiert da mit Unverständnis. Es liegt am Nutzer. Ne? Wir sprechen ja auch vom DAO, vom dümmsten anzunehmenden Nutzer. Der wird dann natürlich sehr gerne als Beispiel genommen. Jeder andere würde das ja verstehen. Mhm. Das ist natürlich ein Negativbeispiel. Das ist ein Beispiel, was wir uns nicht wünschen, denn da steht dann der Veränderung, der Verbesserung am Ende eher im Weg, als dass es hilft. Mhm. Ich hatte aber auch schon Momente, wo man quasi sehen konnte, wie den Leuten die Schuppen von den Augen fielen, weil dann wirklich erst denen bewusst wurde, ich habe da ein Thema. Also ich kriege dann auch oft die Reaktion, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Das war mir ja noch gar nicht bewusst. Und wenn der Groschen fällt, dann ist aber oft auch schon der erste Stein gelegt, dann ist auch der Wille da, was zu verändern. Und dann kommen wir halt relativ schnell in einen schönen Prozess, genau das zu starten und uns da Stück für Stück ranzutasten, diese Fehler auszumerzen und halt wirklich eine nachhaltige Optimierung zu schaffen.
Sehr cool. Bevor wir inhaltlich weitermachen, ich muss ein bisschen Werbung machen. Neben diesem Podcast haben wir noch andere Wissensquellen. Also wer noch mehr Lust auf Informationen, auf Wissen hat, besucht gerne mal unsere Webinare, unseren Blog. Ja, alles findet ihr unter webnetz.de oder die direkten Links in den Shownotes. Also wer Wissensdurst hat, wird bedient bei uns. Wir haben jetzt über fertige Webseiten geredet. Es ist aber ja nicht so, dass eine Webseite plötzlich so aus dem Nichts ist, huch, morgens aufgewacht und sie ist da, sondern sie wird ja entwickelt. Und am Anfang steht meist Design. Also es sitzt sich irgendjemand hin, auch mit guten Absichten, und möchte eine gute Seite erstellen. So, dann ist das Design fertig. Dann wird sie erstellt und am Ende kommt dann die operative Nutzung des Ganzen und dann kommen diese ganzen Dinger, die du gerade aufgezählt hast. Es gibt für mich immer so bei diesem, um das so ein bisschen zu verdeutlichen, so ein Bild, kann man einfach mal nach googeln, UX und Park, da findet man ganz viele Beispiele. Das ist, sind immer Bilder von irgendwelchen Parks, wo sich irgendein Planer / Designer überlegt hat, so und so würde ich jetzt, glaube ich, die Wege bauen. Da sollen die Nutzer, Parkbesucher doch jetzt bitte langlaufen, und dann dauert das so 2-3 Wochen und dann bilden sich so Trampelpfade. So, und das ist, zeigt sehr bildlich, okay, die Planung war gut, aber die Nutzer hatten irgendwie eine ganz andere Idee, wie man dann diesen Park so nutzen könnte. Das zeigt sehr deutlich, dass die Planung manchmal sehr von der Realität abweicht. Ja, deswegen meine Frage, gibt es ein Spannungsfeld, um das mal auf unser Business zu übertragen, zwischen Crow und Design, oder ist das alles irgendwie ein Märchen?
Ja, schönes Beispiel mit dem Park. Ja. Ich kannte das vorher nicht. Ich habe da noch nicht nachgegoogelt. Aber
also jeder, der uns im Campus besucht, hier gibt es angelegte Straßen und es gibt von der oberen Straße runter zum Parkplatz einen Trampelpfad, weil der angelegte Weg einfach zu weit ist. Also das passiert andauernd.
Ja.
Das gibt es überall.
Und das ist ein schönes Beispiel aus der analogen Welt, sage ich mal, aus der nicht digitalen Welt. Das ist übrigens auch ein super Tipp für das ganze Thema Conversion Rate Optimierung, sich einfach mal vor Augen führen. Wenn ich diese Dinge, die ich auf meiner Website mache, in einem Ladengeschäft machen würde, wie würden meine Kunden denn dann darauf reagieren? Hast du ja auch gesagt, ich würde meinen Laden nicht vollstellen. Ich würde den nicht komplett vollrümpeln. Ich würde da auch keine Werbeflächen so aufstellen, dass die Käufer in dem Fall gar nicht mehr durchkommen. Das hilft immer sehr, um sich das einmal vor Augen zu führen. Aber zurück zum Spannungsfeld. Finde ich auch ganz lustig, dass du das ansprichst, weil Conversion Rate Optimierung ist eigentlich ein gesamtes Spannungsfeld. Wir haben nicht nur Spannungen mit dem Design, wir haben Spannung mit der Technik, wir haben Spannung mit dem Content-Team, die viel mehr Text auf der Seite haben wollen, als wir empfehlen würden, weil wir wissen, das liest eh kein Mensch. Wir haben Spannung mit dem Kunden, weil der entsprechende Budgetvorstellungen hat, die wir entweder reißen oder halt nicht. Also Spannung besteht an ganz, ganz vielen Stellen, ist aber auch das Schöne daran. Also Katharina hat mal gesagt, Katharina aus dem SEA-Team, wo Reibung ist, entsteht auch Wärme. Genau, so funktioniert das. Und das merke ich auch in dem Job. Also ja, wir haben ganz, ganz viele Punkte, wo wir mit ganz, ganz vielen Leuten über ganz, ganz viele Dinge diskutieren. Und das sind auch manchmal hitzige Diskussionen. Aber dadurch, dass jeder Bereich, jeder Stakeholder, jede Abteilung, jeder, der halt irgendwie was zu einer Website zu sagen hat oder gerne sagen möchte, das auch macht, dadurch holen wir uns ganz, ganz viele verschiedene Perspektiven rein und schaffen damit am Ende wirklich auch eine optimale Seite. Denn dann hat halt nicht nur der eine, der Parkdesigner, raufgeschaut, sondern dann kommt auch der Entwickler und sagt, ja, ist ja eine nette Idee, aber wenn ich das umsetzen soll, das wird ganz schön komplex. Das wird dann übrigens auch ganz schön teuer. Dann gibt der Kunde seine Perspektive rein, der Designer, der Content-Ersteller, im Best-Case auch die Leute, die das Ding später vermarkten, also auch jemand aus dem Google-Ads-Team oder aus dem E-Mail-Marketing hat wahrscheinlich seine Meinung dazu, wie eine Seite ganz gut aufgebaut sein sollte, damit die sich später vermarkten lässt. Und diese ganzen Perspektiven, ne, im Fall Conversion-Rate-Optimierung kann man, glaube ich, wirklich sagen, viele Köche verderben nicht den Brei, sondern verfeinern ihn am Ende tatsächlich. Durch diesen Austausch, durch die viele Diskussionen haben wir tatsächlich am Ende ein super Produkt.
Also, miteinander reden. Und das am besten von Anfang an.
Am besten von Anfang an mit ganz vielen Leuten regelmäßig reden, ja.
Okay, sehr cool. Reden hilft. Es fühlt sich jetzt gerade an wie ein Themenbruch, aber es ist kein Themenbruch. Also es gibt abseits von Crow, abseits jeglicher Vermarktung, gibt es ein Thema, mit dem sich ja so gut wie jeder Webseitenbetreiber oder kurz oder lang beschäftigen nicht sollte, sondern muss. Deadline ist nächstes Jahr im Juni. Das klingt ein bisschen sperrig. Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Da steckt nichts anderes hinter, als dass Webseiten ab dem Juli nächsten Jahres ja, für Menschen mit Einschränkungen, sei es Sehschwächen, sei es Farbblindheit, whatever, Seiten ohne Probleme bedienen können müssen. Ich habe gesagt, jeder über kurz oder lang, es gibt eine Abstufung, kleinere Unternehmen mit, ich weiß die Zahlen gerade nicht, kann man nachlesen, unter einem gewissen Jahresumsatz mit weniger als XY Mitarbeitern brauchen das erstmal nicht machen. Alle Großen müssen es, dadurch wird es aber irgendwann zur Benchmark. Und dann werden auch die Kleinen einfach nachziehen müssen, weil alle Nutzer, auch die, die mit ohne Einschränkung durch die Gegend laufen, werden sich trotzdem dran gewöhnen. Was hat das mit dir zu tun oder mit deinem Bereich?
Eine ganze Menge.
Ja, genau, deswegen haben wir die Frage mitgebracht. Aber
ja, eine ganze Menge deswegen, weil beim Thema Barrierefreiheit, genauso wie bei der Conversion Rate Optimierung, bei der Website-Gestaltung eigentlich generell, der Nutzer im Fokus steht. Ne? Es geht darum, Websites für den Einzelnen besser bedienbar zu machen. Jetzt gibt es im Rahmen der Barrierefreiheit schon ein paar neue Regeln, die wir befolgen müssen, die dann auch nicht immer so sehr Spaß machen, was die kreative Gestaltung der Seite angeht. Ein so ein Thema bei Barrierefreiheit sind zum Beispiel Kontrastverhältnisse. Also wir müssen jetzt darauf achten, dass eine weiße Schrift auf einem grauen Hintergrund nicht mehr stattfindet. Und es sind nicht nur so Extremfälle. Also es sind auch weiße Schriften auf orangenen Hintergründen teilweise, die einfach fester Bestandteil des CIs, der Brand Identity sind. Da kommt jetzt ein Gesetz rein und sagt, müsst ihr eigentlich einmal komplett neu machen. Macht an manchen Stellen nicht so viel Spaß, weil das einschränkend wirken kann. Wenn man sich darauf einlässt, dann schaffen wir es durch diese ganzen Maßnahmen allerdings, mehr Menschen einen Zugang zu unseren Produkten und zu unseren Dienstleistungen zu ermöglichen. Und gleichzeitig schaffen wir es natürlich auch, Bestandskunden, die durch welche Umstände auch immer in diese Kategorie fallen, ich brauche jetzt eine barrierefreie Website, das war vielleicht vor 1, 2, 3, 5 Jahren noch nicht so, aber jetzt bin ich einfach gerade in einem Umstand, da benötige ich das und ich würde super gerne weiter, und ich bleibe bei meinen Kleidern, meine Kleider in meinem Lieblings-Online-Shop kaufen. Um diese Bestandskunden zu halten, ist es natürlich auch entsprechend wichtig, die Website dann so zu gestalten, dass wirklich jeder sie nutzen kann.
Okay, gehen wir mal weg von der reinen Bedienbarkeit der Seite. Wir alle werden durch soziale Medien, durch immer mehr Medienkonsum, immer schnelleren Medienkonsum irgendwie dazu erzogen, hingeleitet, dass wir sehr visuell werden. Also was uns irgendwie nicht catcht, da bleiben wir nicht, gehen wir schnell weiter. Jeder von uns kennt irgendwie so dieses Gefühl, man landet auf irgendeiner Seite. Wenn man direkt eine Seite aufgerufen hat, ist es noch ein bisschen anders, weil dann will ich da ja hin. Aber wenn ich irgendwie ein organisches Ergebnis gesehen habe und klicke da drauf oder ich habe eine Werbung gesehen, klicke irgendwo drauf, lande auf einer Seite und so dieses Gefühl, huch, bin ich hier überhaupt richtig? Kennt jeder von uns, hat jeder schon zigmal erlebt und das mündet manchmal auch darin, dass man einfach sich nicht sicher ist und ja, einfach wieder geht. So, das ist der schlimmste Fall, der passieren kann. Moment. Ja, das ist der schlimmste Fall, der passieren kann. Wie sollten wir mit Bildern umgehen? Wie gehört das in deinen Bereich rein?
Es tangiert meinen Bereich, denn also Bilderstellung liegt nicht bei uns, aber man sagt ja so schön, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Da liegt ganz, ganz viel Wahrheit drin, wenn man sich mal anschaut, wie viel schneller das menschliche Gehirn Bilder verarbeitet als Text. Und ich habe jetzt keine Zahl parat, aber auch das kann man sich angucken. Das ist Wahnsinn. Also Bilder berühren uns emotional, Bilder sind sofort irgendwie da und haben deswegen auch einen riesen Aufmerksamkeitsfokus auf einer Seite. Wenn wir da nämlich uns Heatmaps anschauen, beziehungsweise viel relevanter sind dann Eye-Tracking-Auswertungen. Auch das wird ja ganz, ganz schön visualisiert. Wo bleibt eigentlich der Blick hängen, wenn ich eine Seite anschaue, wenn ich mir ein Video anschaue? Gut, ein Video ist rein visuell, bleiben wir bei der Website. Wenn ich eine Website mir anschaue, dann bleibt der Blick auf jeden Fall auf dem Bild hängen. Deswegen ist es total wichtig, sich zu veranschaulichen, wo auf meiner Seite habe ich Bilder und wie setze ich die ein. Denn diesen Aufmerksamkeitsfokus, den Bilder auf sich ziehen, den kann ich ganz, ganz gezielt nutzen, um in unmittelbarer Umgebung dieses Bildes, nämlich die Elemente, die Informationen zu platzieren, von denen ich möchte, dass die Nutzer sie wahrnehmen und damit interagieren. Wichtig ist bei dem ganzen Thema immer, dass Bilder den Text unterstützen sollen und nicht umgekehrt. Also häufig werden Bilder platziert, einfach um ein Bild zu haben. Dann habe ich da etwas, das hat aber gar keine Aussagekraft oder ähnliches. So soll es nicht sein. Im Optimalfall habe ich ein Bild, was den umliegenden Text wirklich visuell unterstützt und einfach schneller verständlich macht. Das sind so die paar Grundregeln, die bei Bildern zu beachten sind.
Okay, und ganz wichtig, also du hast ja gerade gesagt, eine Seite wird gescannt, Bilder sind ein ganz elementarer Bestandteil dieses Scannens. Auch nicht übertreiben, also deswegen sollte man sich sehr genau Gedanken machen, weil wenn der Fokus irgendwo anders sein soll und man baut dann da ein Bild rein, um ein Bild reinzubauen, kann das auch sein, dass man die Aufmerksamkeit des Nutzers komplett weg vom Fokus leitet. Also deswegen Bilder wichtig. Ja, ich glaube, wir könnten nochmal genauso lange über das reden, was du so den ganzen Tag machst, weil über das, worüber wir gerade gesprochen haben, kratzt, glaube ich, nur an der Oberfläche. Vielleicht wiederholen wir das auch, schnappen uns ein spezifisches Thema und reden da mal ein bisschen in die Tiefe drüber. Genau, aber heute wird das halt nichts mehr. Aber wir wollen nicht schließen, ohne dass du vielleicht noch so ein, zwei Tipps hast, wenn man jetzt zugehört hat und sagt, okay, ja, na doch, die haben recht. Ich sollte mich dem Thema mal annähern. Wie nähert man sich an, ohne dass man gleich das Riesenrad drehen muss?
Ein eigentlich ganz offensichtlicher Tipp, und ich habe es vorhin auch schon gesagt, super einfach umsetzbar, wirklich mal einen distanzierten Blick auf die eigene Website werfen, sich wirklich mal ganz frei machen von dem Wissen, oh, das können wir eh nicht umsetzen, weil wir haben kein Budget oder. Einfach mal ganz ohne Unternehmenshintergrundwissen auf die eigene Seite schauen, sich hineinversetzen in die Nutzer, die auf dieser Seite unterwegs sind. Was wollen die, was brauchen die und wie einfach oder schwer ist es, das auf der Seite zu erreichen? Und dann wirklich ehrlich sein mit sich selber, einfach mal durchklicken und überlegen, wo habe ich gerade Schwachstellen, was kann ich besser machen und das dann im Anschluss angehen. Das ist so ein Thema, es gibt auch im Englischen irgendwie ein Sprichwort so, it's simple, but it's not easy. Also es ist irgendwie einfach, aber gleichzeitig nicht einfach. Es ist auf eine andere Art und Weise einfach. Das mal zu machen, ganz, ganz frei, ohne dieses einschränkende Wissen auf die Seite gucken und das dann im Anschluss optimieren, ist, glaube ich, unglaublich wichtig und kann jeder auch einfach in seinem Büro selber nachmachen.
Okay, sehr cool. Also der Perspektivwechsel und die kleinen Schritte.
Ja.
Okay, vielleicht als leuchtendes Beispiel, jeder von uns kauft auf Amazon ein. Amazon hat noch nie, seitdem es besteht, einen Relaunch gemacht. Die Seite sieht trotzdem komplett anders aus als zum Start. Und das sind nämlich genau die Sachen, über die du gerade geredet hast, die testen und testen und testen und immer wieder die Nutzerperspektive und immer kleine Anpassungen, auch um den Nutzer wahrscheinlich nicht zu verschrecken. Also insofern Perspektivwechsel und in kleinen Schritten immer besser werden. Und wenn die Schritte größer werden sollen, wir sind ja auch noch da. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Es hat Spaß gemacht, über das Thema zu sprechen. Wenn ihr mehr Inhalte haben wollt, abonniert den Kanal. Ja, alle Infos zu weiterführenden Inhalten findet ihr in den Shownotes. Ja, Vanessa, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat Spaß gemacht, über das Thema zu sprechen.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Wir bedanken uns bei euch und wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss.
Tschüss.
Du fragst dich, wer Webnetz überhaupt ist? Gar kein Problem, hier kommt die Auflösung. Wir sind eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland mit Sitz im wunderschönen Lüneburg. Wir, das sind mittlerweile über 170 Webnetzer. Gegründet 2009 sind wir nach wie vor Inhaber geführt. Wir betreuen unsere Kunden national und international in den Bereichen Online-Marketing mit all seinen Kanälen, Webentwicklung und im Consulting. Wir sind Partner von Google, Meta, TikTok, Avin, Shopware und. Für unsere tägliche Arbeit sind wir zertifiziert vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft und gehören damit zu den Top-Adressen in Deutschland. Du willst mehr über uns wissen? Besuch uns auf webnetz.de.